Alma uns noch bevorsteht in nächster Woche, heute mal konkret näher aufs Thema einlassen. Was heisst denn das Gesamtverteidigung in Bezug von innerer Sicherheit, von Aufstandsbekämpfung, Widerstandsbekämpfung? Ich werde mal zuerst mal den Urs fragen, der sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema hat befasst, ob er mal könnte grob vielleicht verschiedene Kategorien, wo, also nicht wir, sondern unsere, was wollen wir jetzt denen sagen, unsere Theaterschreiber, Szenarienschreiber auf der anderen Seite, was die für Kategorien sich können vorstellen, die sie wollen, in den Übungen einbeziehen. Also konkret gibt es da Gruppen, die man kann unterscheiden kann, auch verschiedene Machenschaften gegen die Gruppen.
Also wir reden jetzt nur mal innenpolitisch. Also
ja, ja.
Innere Betreuungskategorien, die sich die Armeeköpfe können vorstellen können, was zu bekämpfen gilt. Da habe ich aus den verschiedenen Szenarien, die es gibt aus den letzten Jahren, so ein bisschen die ein bisschen genauer angeschaut und das ein bisschen rausdestilliert. Und schlussendlich kommt man da auf vier Kategorien, also Betreuungskategorien. Als erstes Verweigerungs- und Friedensbewegungen. Das kann sich manifestieren in Streiks, in Demonstrationen und so weiter. Als zweites militante Gruppierungen. Das kann sich zeigen mit Sabotageakten, mit Entführungen von Parlamentariern oder Bundesräten etc. Als drittes Gastarbeiter und GastarbeiterInnen, Flüchtlinge, Flüchtlingsströme, also zum Beispiel Blockierung vom Grenzverkehr durch eben so Flüchtlingsbewegungen. Und als viertes Medien.
Also das heisst konkret, dass in den Beobachtungen von Szenarien aus den letzten Jahren einem auffallen, dass es also nicht mehr wie vielleicht früher noch darum geht, dass die mit dem weißen Stirnband oder Helmband die Roten sind und die mit dem blauen eben, also die sogenannte bürgerliche Freiheit von Schweiz oder was weiß ich, verteidigen, dass die mittlerweile die Manöverszenarien auch entwickelt haben, auf konkrete, neuere Probleme und auch konkrete Übungsvorgaben für Einsatz gegen innen?
Also so deutlich kann man das jetzt auch wieder nicht sagen, weil die innenpolitischen Bedrohungsfaktoren, die spielen vor allem am Anfang von der Szenarienrolle und das verschwindet dann immer mehr und dann kommt es dann natürlich mit der Zeit zu der außenpolitischen Betreuung. Es kommt zu Gefechten, es kommt zu Atombombenschlägen, es kommt zu Überfällen etc.
Also das heisst, dass im Prinzip die Sachen, die in den Szenarien jetzt von der Armee vorgegeben werden, also vielleicht um Leute, die noch nie Militärdienst gemacht haben und nicht genau wissen, wie das so ein Manöver, wie ein Militärdienst abläuft, würde ich glaube doch einmal schnell sagen, was man da kann, wie das ungefähr abläuft. Also man rockt ein als Soldat und dann hat man meistens noch normale WK-Bedingungen und dann wird dann mal das Manöver angelassen und das merken wir, indem man sich anfangen, Storys erzählen, wie das so, ja, also da wird da, wie wenn es echt wäre, also werden Meldungen geschrieben und von dem Vorgesetzten, der zuständig ist, wird das erklärt, konkret, das ist so und so eine Situation, das und das ist passiert. Eben, man kann sagen, an der Uni Bern hat's Studenten, die aufrufen zum Verweigern vom Militärdienst und darum müssen wir jetzt auf Bern verschoben, heisst das. Das heisst, also man fährt dann mit dem Auto oder sonst irgendwie auf Bern rein und da tut man die Bereitschaftsräume im Dispositiv beziehen. Also die Sprache ändert sich dann auch ziemlich gegenüber dem normalen Gebrauch. Also so Sachen, das sind Szenarien. Also muss man konkret verstehen. Also das ist das, was der Soldat gehört. Die Situation, eben wiederum, die Uni Bern ist quasi besetzt von Studenten, die
zum Militärdienst verweigern, aufrufen und da muss man jetzt einschreiten. Das ist dann das, was man hört und darum hockt man den Lastwagen und fährt weg und hockt dort den ganzen Tag oder die ganze Woche in Bern. Ich weiss eigentlich sonst nicht mehr, was läuft, weil der grösste Teil ist hinter den Kulissen, die grossen Spiele, oder? Die kommt der einzelne Soldat nicht mit über. Also darum ist es auch schwierig, eigentlich an die verschiedenen Fantasien des Militärs heranzukommen und die konkret auch beleidigt zu haben, weil wenn man also wenig Soldaten kennt, dann weiss man umso weniger über die verschiedenen Szenarien. Und trotzdem hat man hier probiert, ein paar Szenarien zusammen zu stellen, ein paar Details zu sammeln. Ich glaube, da kannst du, Barbara, mal von deiner Kollektion etwas erzählen.
Ja, also es gibt da verschiedene Übungsszenarien aus einer Armeestabsübung aus dem 83 und von der Gesamtverteidigungsübung im 84. Da sind vor allem jetzt einmal ein paar Beispiele zusammengefasst unter diesen vier Kategorien, die wir am Anfang erwähnt haben. Also mal Beispiel zu Verweigerungs- oder Friedensbewegungen als Bedrohungsszenario. Das sieht dann etwa so aus. Also es ist Zitat, Zürich, die Aktionsgruppe Koordinierte Friedenskräfte aus Biel hat für den 13. November zu einer Massendemonstration aufgerufen. Die Demonstration wurde vom Zürcher Stadtrat bereits verboten. Zitat Ende. Oder eine andere fiktive Meldung von der SDA. Zitat Bern, 9 Tote, über 100 Verletzte, darunter mehr als 60 Polizisten und immenser Sachschaden. Das die vorläufige Bilanz der Ausschreitungen im Zusammenhang mit Aktivitäten des Komitees Friede durch Verweigerung. Zitat Ende. Dann gibt es noch ein paar weitere Beispiele zu verschiedenen konkreten Formen von Verweigerung. Eins wäre Studenten, die eine Uni besetzen in Bern und die Mobilmachung verweigern. Oder eine Dienstverweigerung vom Bahnpersonal in Brieg. Oder einzelne Zivilschutzpflichtige in Chur, Thusis, Davos und St. Moritz sind nicht eingerückt. Oder in der Rüstungsbetrieb von Emmen und Thun ist es zu grösseren Protestaktionen und Streikdrohungen gekommen. Zu einer weiteren Kategorie, militante Gruppen, Sabotageakt, Spionage, Bombenanschläge etc. Ein paar Beispiele. Zitat, durch Ost und West gesteuert, Sabotage und Anschläge gegen Einrichtungen der Armee, Waffenplätze, Schießplatzeinrichtungen, Regiebetriebe des Bundes, aber auch gegen Industrieunternehmen, die Kriegsmaterial herstellen. Zitat Ende. Nochmal ein Zitat. Kommando Schweiz ohne Kriegshetzer hat sich am Vormittag schriftlich zur Entführung von 4 Parlamentariern bekannt. Zitat Ende. Nochmal eins. 28 Tote und 57 Verletzte. Das ist die blutige Bilanz von 5 Terroranschlägen, die gestern in Zürich und Luzern gegen amerikanische Reisebüros, Einrichtungen von US-Fluggesellschaften sowie gegen eine Restaurantkette, gemeint McDonald's, durchgeführt wurden. Zitat Ende. Dann ein paar Beispiele zu der Kategorie von einer möglichen Bedrohung. Von ihnen aus gesehen, Ausländer, Ausländerinnen, Flüchtlinge und Flüchtlingsströme. Zitat. Seit Tagen herrschen im Kanton Schaffhausen angespannte Verkehrsverhältnisse, da vor allem die Grenzübergänge durch Flüchtlinge blockiert sind. Im Bezirk Stein am Rhein und in der Stadt Schaffhausen stellt man im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen eine gewisse Unruhe bei der Bevölkerung fest. Zitat Ende. Oder nochmal ein kurzes Zitat. Meutereien in Betreuungslagern. Zum Bedrohungs- Bild Medien, die Militärs im Kopf haben, gibt es vor allem etwas Interessantes für Medien wie Lokalradios oder eventuell Piratensender oder ausländische Sendestationen. Bei den Lokalradios sieht ihr ein Szenario ungefähr so aus. Also nicht ungefähr, es ist ein Zitat auch. Wirtschaftliche Schwierigkeiten haben zu weiteren Schließungen geführt. Aufgrund der Feststellungen der APF-Kontrollsektionen musste der Bundesrat zwei alternativen Lokalsendern die Konzessionen ziehen. Vor allem in der Ostschweiz vermochten sich die lokalen Stationen mit gezielten Verhaltensinformationen für die Bevölkerung eine sehr hohe Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Und dann haben sie natürlich auch Angst vor Piratensender. Zitat: Gruppierungen, die mit dem WAPA sympathisieren, dazu gehört auch Radio Cobra, arbeiten vom Gebiet der Freien Sozialistischen Republik Österreich aus. In Zürich und in der Ostschweiz ruft die Gruppe Schweizer Werwolf zu Kleinkriegaktionen und autonomen Vorstößen im Grenzbereich auf und gibt Anleitungen zur illegalen Waffenbeschaffung. In der Westschweiz meldet sich eine Gruppe, die den sofortigen Anschluss an die NATO und ein Militärbündnis mit Frankreich verlangt. Zitat Ende.
Mercenaries are useless, disunited, unfaithful. They have nothing more to keep them in a battle other than a meager wage, which is just about enough to make them want to kill for you, but not enough to make them want to die for you. Friend. Ready for war.
to the Kremlin. Push it down and walk on in. Say, howdy, howdy, doody, howdy, 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 let's go, must go, must go, must go, must go, must go. 5,000 feet in closing. Target visibility 19.
Ready for War von John Cale und die Diskussion geht weiter.
Also die Szenarien, die Barbara jetzt vorgelesen hat, zeigen ja, dass das eine alte Tradition ist und eine alte Option von der Schweizer Armee, den Einsatz gegen ihnen. Und wenn man das ja ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, dass in den letzten 200 Jahren, wenn die Armee eingesetzt worden ist, ist sie immer gegen ihnen eingesetzt worden. Und nicht gegen aussen, man schaut die beiden Mobilisierungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg als äusseren Einsatz, aber dort ist es nicht zu ernsten Konfrontationen gekommen. Ein paar Beispiele, die man da dazu hat, sind ja im 18. der Generalstreik, im 19. der Färberstreik in Basel, im 32. in Genf, wo die Armee gegen streikende oder demonstrierende Arbeiter eingesetzt worden ist. Im 68 beim Jura, wo es die Autonomiebewegung im Jura gegen die Autonomiebewegung im Jura auch Truppen auf Picke gestellt worden sind, beim Comptoir auf Picke gestellt worden sind, bis eigentlich heute bei der Diskussion vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit Kaiseraugst über einen Armeeeinsatz und auch die Szenarien. Es ist aber auch so, dass man seit 1973 gibt es neben den Szenarien für den inneren Einsatz der Armee und neben der Option, die nach wie vor aufrechterhalten wird und gerade letzte im Parlament wieder bestätigt worden ist bei der Antwort auf die Anfrage vom Aargauer SP-Nationalrat Schoppar, gibt es ein neues Instrumentarium. Das ist die sogenannte Gesamtverteidigungskonzeption. Und vielleicht wäre es mal interessant, noch ein bisschen darüber zu diskutieren, was denn das heute bedeutet. Weil meiner Ansicht nach ist das ein Instrumentarium, das wesentlich weitergeht, das nicht einfach sich vorbehaltete Krisensituationen innere Opposition zu bekämpfen, sondern wo heute soll helfen, erstens zu verhindern, dass überhaupt die Opposition sich entwickelt und wo soll über die Militarisierung von der grössten Teil der Bevölkerung eben den Zugriff und die totale Kontrolle ermöglichen.
Ja, also, man kann ja das einmal probieren, an diesen vier Kategorien aufzuzeigen, das ein bisschen festzumachen. Wir haben ja die vier Kategorien am Anfang der Sendung gehabt. Also das Ganze aufteilt in verschiedenen Widerstandsmöglichkeiten. 1. Verweigerungs- und Friedensbewegung. 2. Militante Gruppen, Sabotageakte. 3. Gastarbeiter und Flüchtlinge. Und 4. die Medien. Ich glaube, man könnte jetzt hier an diesen einzelnen Punkt mal aufzeigen, wie das konkret greifen soll. Ich glaube, ein schönes Beispiel jetzt, aufgrund auch von dem WOTS-Dossier von dieser Woche, sind die Medien. Also, kannst du mal, Urs, etwas dazu sagen?
Ja, also jetzt gerade durch die APF ist natürlich dort jegliche Kontrolle, Zensurmöglichkeit gewährleistet, und zwar nicht nur im Krisen- und Kriegsfall, sondern in außerordentlichen Lagen. Und das ist ein derartiger Gummibegriff, dass also der Bundesrat jetzt schon beim kleinsten Ereignis könnte auf TAPF zurückgreifen. Also dort ist also die totale Kontrolle bereits jetzt ermöglicht, und zwar in schnellster Zeit ist das machbar, oder?
Also noch ein Beispiel Tschernobyl von dem Jahr, wo also Leute im Aktivdienst waren.
Also man muss es vielleicht so formulieren, es sind nur Abflüge bei der nationalen Alarmzentrale zugelassen. Aha. Und andere sind abgewiesen worden, oder nach längeren Stürmereien sind sie gleich dazugekommen. Aber man hat es gleich so weit hergebracht, dass also nur die Informationen dort raus sind, die man wirklich rauslassen wollte. Und das hat dann das Recht, ein einseitiges Bild ergeben, das sich dann bei allen Zeitungen, die ja angewiesen waren auf die Informationen von der NAZ, wo dann bei allen Zeitungen eben so Fehlinformationen oder Beruhigungsinformationen nachher auftaucht sind.
Also man kann ja sagen, dass so an sich das Jahr hat es bereits 2 Ernstfälle gegeben von der Gesamtverteidigung. Der erste war beim US-Überfall auf Libyen, wo der Bundesrat den sogenannten Gesamtverteidigungsrat einberufen hat. Das ist das Organ, das in einigen Krisenfällen oder bei Mobilisierungen würde im Bundesrat Ratschläge geben, was sie machen sollen, welche Massnahmen sie ergreifen. Durch das, dass sich die Situation dort relativ schnell wieder einigermaßen entspannt hat, ist dann eigentlich nicht weit mehr rausgekommen als eine peinliche Erklärung, die vor allem Beschädigungen am schweizerischen Botschaftsgebäude in Tripolis beklagt haben. Und der zweite war dann bei Tschernobyl. Und dort muss man sagen, dass das eine ist die NAZ, die du erwähnt hast, die Nationale Alarmzentrale. Das ist auch ein militärisches Organ, das der Gesamtverteidigung untersteht. Und diese Leute haben tatsächlich Aktivdienst geleistet. Hingegen war es mit den Medien ein bisschen anders gewesen. Die NAZ hat nämlich bei der SRG, also beim Radio DRS, Journalisten und Journalistinnen angefordert, dann angerufen, ob sie nicht ein paar Kinder schicken, damit sie das Medienzeug besser in den Griff bekommen. Und das sind natürlich APF-Leute, die dort dran sind, unter anderem Marie-Therese Guggisberg, die sich dann da hervortan hat. Und im Blindgänger, in dem Gespräch da mit dem Walti Bertschinger vom SSM, ist dann das klar herausgekommen, wie das dann funktioniert hat. Es hat dann eine Telefonnummer gegeben für alle anderen Journalisten, über die man Informationen, über Messungen hat können bekommen. Und die war natürlich dauernd überlastet gewesen. Und das war natürlich in dem Sinne auch eine Form von Zensur gewesen, dass sie können steuern konnten, wer da überhaupt die offiziellen Meldungen rausgibt. Und das Resultat von dem war, dass es durchaus auch Falschmeldungen gegeben hat, dass es ungenaue Informationen gegeben hat. Und dass natürlich vor allem unter dem Gesichtspunkt Informationen rausgegeben worden sind, wie man die Bevölkerung kann beruhigen kann. Und das zeigt natürlich die eine Bedeutung, die die Medien haben in der Gesamtverteidigung. Die andere Bedeutung, meiner Ansicht nach, zeigt sich durch die Übung InfoSwiss, wo eben eine doppelte ist, nämlich auf der einen Seite das zu üben, wie man die Information übernehmen kann, und die andere aber auch Propaganda zu verbreiten in Bezug auf die Gesamtverteidigung. Weil das, glaube ich, ist eben auch ein sehr wichtiger Aspekt von dieser Gesamtverteidigung. Neben den direkten organisatorischen und militärischen Mitteln auch können auf einer ideologischen Ebene den Kampf zu führen. Das heisst, einen permanenten ideologischen Abwehrkampf zu führen gegen sämtliche Arten von Bedrohungen, die sie sehen, und eigentlich die Leute in einer permanenten Mobilisierung zu behalten, indem man vermittelt, dass man permanent bedroht ist, sowohl von außen als auch von innen. Und da spielen die Medien meiner Ansicht nach sehr eine zentrale Rolle in dem Sinne.
Also ich möchte da vielleicht noch etwas anhängen, wegen dem, was du hast gesagt, das permanent vermitteln, dass man bedroht ist. Es ist für mich kein Zufall, dass ausgerechnet mitten in dieser Dreizackübung, wo eben die Bedrohung am höchsten aufgespielt worden ist gegenüber der Bevölkerung, dass man plötzlich dann den Mut hatte, endlich mal mitzuteilen, wie der sogenannte Kombattant-Truppenkörper in Kloten aussehen soll. Man hat jetzt ein halbes Jahr gewartet mit dieser Information und ausgerechnet in dem Zeitpunkt, wo man der Bevölkerung hat vor Augen geführt, also fiktiv, oder wie bedroht das wir angeblich sollen sein, dann hat man auch den Mut gehabt, zu sagen, voilà, ab 1. Januar 87 kommen so viel 100 Mann in das sogenannte Flughafenregiment von Kloten.
Ja, also ich glaube, wenn wir schon festmachen wollen, was Gesamtverteidigung ist, auch bei den anderen Kategorien, die wir eingeteilt haben, würde das Beispiel ja auch aufzeigen, dass sie gegen militante Gruppen und Sabotageakten unter anderem auch am Aufrüsten sind im Rahmen von Gesamtverteidigung. Also einerseits eben die ständigen Truppen. Müssen wir vielleicht noch schnell einen Exkurs machen, für die, die das nicht wissen, was das genau ist.
Also der Generalstabschef Eugen Lüthi hat kurz vor seinem Amtsantritt, also 1. Januar 1986, in einem Interview mit der LNN bekannt gegeben, dass er die Bereitschaftstruppen, also will noch innerhalb von seiner Amtszeit, und die dauert 4 Jahre, will verwirklichen. Das wären 1500 Mann, die ihre Dienstpflicht würden ein Stück leisten, quasi eine Elitetruppe, und die sollen 2 Funktionen haben. Sie sollen erstens rasch alarmierbar sein bei Überfällen, Einfällen von außen, und zweitens, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, sie sollen können eingesetzt werden in Fällen vom inneren strategischen Terror. Also das, also immer in Anführungszeichen, es wird jetzt also unsere ersten 3 Kategorien, die wir erwähnt haben, würde es das betreffen, also Verweigerungsbewegungen, militante Gruppen, GastarbeiterInnen und Flüchtlinge. Für die Medien gibt es ja schon TAPF, wo man ja im Stil von einer Bereitschaftstruppe kann einsetzen kann, also wo rasch mobilisierbar ist.
Wobei man müsste sehen, oder, dass das eine Verfeinerung wäre eigentlich von dem Teil von der Gesamtverteidigung, die die Armee ausmacht. Das würde über das EMD laufen, die Bereitschaftstruppen, oder? Und die jetzige Bekämpfung von den ersten 3 Kategorien, die wir genannt haben, sollen ja jetzt noch andere zivile Organe, und bis jetzt ist das die Schmier übernehmen, oder? Und dann nachher kommt dann wieder eine Situation, wo man früher hatte, dass die Armee ja eigentlich eingesetzt worden ist bei inneren Unruhe.
Also das stimmt, was du sagst. Also Bereitschaftstruppe ist in dem Sinn nur eine Verfeinerung vom Faktor Zeit, dass sie also schneller alarmierbar ist als irgendeine, sagen wir, eine WK-Truppe oder eine Rekrutenschule oder Zivilschutzeinheiten etc. Also Dort läuft eigentlich die Verfeinerung jetzt, nach dem Plan des Leute, dass es schneller geht, dass eine bestimmte Truppe da ist. Aber das andere, was du gesagt hast, das stimmt, dass natürlich nachher der Widerstand gegen all die Gruppierungen, die wir jetzt hier erwähnen, dass der natürlich auch durch all die Verästelungen, die es gibt von der Gesamtverteidigung, geleistet wird.
Also konkret jetzt Verweigerungs- und Friedensbewegungen wird wie man sieht, die Szenarien, denn wenn sie aktiv werden, bekämpft vom Militär, wenn die Polizei nicht mehr lenkt, oder wenn sie sonst aufgerieben ist, nicht mehr anders, oder was weiß ich immer die Situation ist, wird auch bekämpft, zum Beispiel durch Einbezug von Frauen, die noch relativ unkontrollierbar im militärischen, polizeilichen Sinn um sind, wo man nicht weiss, wo sie sind und was sie machen. Wenn sie natürlich durch die koordinierten Dienste auch in den Dienst einbezogen werden können, hat man eine Kontrolle über sie. Ebenso über die nicht diensttuenden Leute, sei es Mann, sei es Frau, oder, wo über den Zivilschutz wieder erfasst ist, wo jeder Blockchef genau weiss, wer wo wohnt. Und also scheint es, sind ja Diskussionen auch über Bewaffnung der Blockchefs schon im Zivilschutz gelaufen, also dass dort noch mehr dazu kommt, als nur zu sagen, du kommst in den Keller und du kommst in den anderen Keller, sondern eben auch eine Kontrolle konkret so greift bis bei der Bevölkerung, also dass man nicht daheim hocken machen kann, was man für gut findet, sondern dass man sich schon strafbar und eben auch offensichtlich falsch verhaltet und auch erkannt wird durch die Verfeinerung, durch die ganze Aufrüstung von Kontrollen, eben, sei es über den Zivilschutz, sei es über den Bezug von allen möglichen Berufsgattungen in Gesamtvertätigung. Also das ist auch ein Aspekt, der für mich eben noch wesentlich ist, auch bei dem Zivilschutz, Nichtsnutz oder Zuvielschutz, was auch immer Diskussion, oder?
Ja, ich glaube, das ist eben gerade ein bisschen ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht allzu fest in diesen Szenarien festbeissen tut. Weil in diesen Szenarien, in diesen vier Gruppen, die jetzt hier immer erwähnt worden sind, fehlt nämlich eine, die sehr wesentlich ist, und das ist die gesamte Bevölkerung. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist das Militär natürlich nicht so dumm und die Gesamtverteidiger sind nicht so dumm, dass sie ihre Hauptangst eigentlich darauf richtet, dass alles blockiert wäre, weil es in einem Krisenfall oder dass in nächster Zeit ein Fall könnte eintreten, wo es eben zu Massenverweigerungen kommt und ähnlichen Aktionen. Und da ist natürlich das Instrumentarium von der Armee ist sicher auf diese Sachen ausgerichtet. Aber daneben gibt es eben das Instrumentarium von der Gesamtverteidigung, wo meiner Ansicht nach auch in unseren Kreisen bei ihrem Entstehen 1973 eindeutig unterschätzt hat. Ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, Gesamtverteidigungskonzeption, habe ich gedacht, ja, jetzt haben sie wieder etwas Neues. Jetzt machen sie da noch ein bisschen Garnitur und die Armee herum, um den Leuten ein bisschen zu zeigen, dass die Armee dann nicht einfach das Wichtigste ist und ansonsten landet das in der Schublade. Das war aber nicht, weil seit dem 1973 ist etwas passiert und die Gesamtverteidigung ist Schritt für Schritt in die Realität umgesetzt worden. Das zeigt nicht nur die Sachen, die ich vorher erwähnt habe, von den Ernstfällen, sondern das zeigen einen Haufen Sachen, die inzwischen passiert sind. Und ich denke eben, dass für sie ist eben auch ein sehr grosses Problem, dass obwohl ihr Hintergrund sicher auch die Angst ist vom revolutionären Krieg, das haben sie im 1973 ja gesagt, was sie das entwickelt haben, dass sie heute natürlich auch davon ausgehen, dass bei Umweltkatastrophen zum Beispiel Panikreaktionen entstehen können oder massive Vertrauensverluste in Behörden einsetzen oder zu Hamsterkäufen kommt oder vielleicht sogar zu Plünderungen und Ähnlichem. Und da glaube ich schon, dass das eben eine neue Qualität noch gibt in der ganzen Diskussion um die Widerstandsbekämpfung. Nämlich die, dass es nicht nur die gibt, die gegen den aktiven Teil von der Opposition gerichtet ist, sondern wo wesentlich breiter geht. Nämlich gerichtet ist gegen die ganze Bevölkerung. Und da ist natürlich das Mittel von der Militarisierung, wo die Gesamtverteidigungskonzeption beinhaltet, Militarisierung in Bezug von den Frauen zum Beispiel oder Sanitätsdienst oder die sogenannten Teil von der koordinierten Dienst wie das Transportwesen, PTT und so weiter, wo ihnen schlussendlich ermöglichen, vielleicht immer eine Teilmobilisierung auszurufen und 80% der Bevölkerung unter Militärstrafrecht können stellen. Und damit verhindert sie natürlich jede Art von Opposition. Und ich glaube eben, dass es nötig ist darum, dass man nicht nur anschaut, was bereitet sie auf verschiedenen Ebenen gegen den heute aktiven Teil der Opposition vor, sondern was läuft in der Breite in Bezug auf die ganze Bevölkerung. Und dass wir nicht dürfen im Fehler verfallen, diese Bemühungen zu unterschätzen, eigentlich aus unserer eigenen Sichtweise heraus, dass wir das Gefühl haben, wir werden bespitzelt und wir werden abgehört und wir werden kontrolliert, zu vergessen, dass das eben die Schweiz als der militarisierteste Staat der Welt sich noch weiter militarisiert, um die Kontrolle total zu haben und überhaupt können zu verhindern, dass so Opposition in einem breiteren Ausmaß kommt.
On my head in towns I would never think to go on. Das war der Nick Keif mit dem Dylan-Stück Wanted Man.
Also das, was jetzt gegen Schluss zu noch gesagt wurde, mit der Erfassung der Bevölkerung in der ganzen Breite, das trifft sicher zu. Aber das ist nur ein Teil. Oder? Also, was ich jetzt für uns speziell noch sehe, jetzt als Aktivisten und Aktivistinnen, das ist nicht nur die Erfassung in der Breite, sondern auch in der Tiefe, also dann, was direkt und konkret auf uns zuläuft. Oder? Und dort habe ich eben auch das Gefühl, dass also die Widerstandsbekämpfung zunehmend militarisiert wird. Und da möchte ich zwei Beispiele erwähnen, für das zu belegen. Busipo und die interkantonale mobile Polizei sind beide backup, Busipo im 79 per Abstimmung. Und jetzt kommt ein ähnlicher Gedanke wieder im militärischen Bereich, nämlich die Bereitschaftstruppen vom Rütti, die wir vorhin erwähnt haben. Und dadurch, dass man sie in einen militärischen Bereich hineinnimmt, bringt man es gleichzeitig auch in einen Geheimbereich hinein. Man kann es gewissen Kontrollen entziehen, man kann gewisse Methoden eben stiller und heimlicher durchziehen, als wenn es jetzt irgend im zivilen Bereich würde stattfinden. Ein anderes Beispiel wäre das KIS, das Informationssystem. Das hat man auch irgendwann begraben, zum Teil aus Datenschutzgründen. Und das taucht jetzt plötzlich wieder auf, als fait accompli, in Form von einer PISA im militärischen Bereich, wo es sehr ähnliche Funktionen hat, wo es sehr ähnlich benutzt wird, wie es zivil wäre gewesen. Aber eben, man hat es jetzt wieder in einem Geheimbereich, wo es sehr schwierig ist, dort irgendwie dran anzukommen, dass irgendwo können, zu überwachen, das irgendwie mit Referenden zu bekämpfen, etc.
Also jetzt noch gleich noch schnell, was ist denn das PISA für Leute, die das nicht wissen?
Also das PISA ist das neue Personalinformationssystem von der Armee, das jetzt schon voll hat verlaufen. Und dort drin sind ganz bestimmt mal alle Männer ab 20 Jahren in der Schweiz sind gespeichert, und es ist sogar zugegeben worden, dass zum Beispiel Vorstrafen drin sind. Was ich vermute, ist, dass natürlich auch Frauen drin sind, zum Beispiel die durch einen koordinierten Sanitätsdienst in der Gesamtverteidigung organisiert sind, oder der militärische Frauendienst, der MFD, dass natürlich sicher auch die nicht Dienst leisten, also Männer zumindest nicht drin sind, wegen der Ersatzpflicht.